Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Es gibt wieder Bedenken mit Blick auf den AstraZeneca-Impfstoff. Gerade beraten die Gesundheitsminister der Länder über das weitere Vorgehen. Wir vertiefen dieses Thema gleich, genauso wie weitere Fragen rund um die Corona-Politik. Außerdem, die CDU startet einen Beteiligungsprozess zum Wahlprogramm und die Geberkonferenz für Syrien geht zu Ende. Im Laufe des Abends wird dann bekannt gegeben, wie viel Geld insgesamt für die Nothilfe zusammengekommen ist. Als Jens Spahn entschieden hatte, die Impfungen mit AstraZeneca auszusetzen wegen Meldungen über Thrombosen, da gab es viel Kritik, vor allem, dass auf diese Weise das Vertrauen in den Impfstoff zerstört werde. Die EMA, also die EU-Behörde und die WHO, haben dann gesagt, sie empfehlen den Impfstoff weiterhin. Daraufhin wurden dann auch in Deutschland die Impfungen wieder aufgenommen. Und jetzt gibt es die nächste Wolte. Mehrere Bundesländer stoppen die AstraZeneca-Impfungen für Menschen unter 60. Jetzt gerade sitzen die Gesundheitsminister deshalb zusammen und unsere Korrespondentin Ann-Kathrin Büsker hat die letzten Stunden diese sehr dynamische Entwicklung verfolgt. Wo genau wurde denn Stand jetzt die Impfung schon gestoppt?
Also als erstes Bundesland hat Berlin die Reißleine gezogen und Impftermine für Menschen unter 60 Jahren ausgesetzt, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Brandenburg ist inzwischen nachgezogen, dort gilt der gleiche Umgang und seit wenigen Minuten kommt diese Information auch aus Nordrhein-Westfalen. Thüringen impft vorerst weiter, will erstmal die Informationslage abwarten, und das gilt auch für Niedersachsen und Baden-Württemberg. Zur Stunde, Sie haben es gesagt, sitzen ja die Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister beisammen, beugen sich jetzt über Informationen des Paul-Ehrlich-Instituts und auch der Ständigen Impfkommission. Ansonsten haben verschiedene Städte und Kreise Impfungen gestoppt, München zum Beispiel. Man sieht, die Brisanz der Situation wird unterschiedlich eingeschätzt. Alle wissen sicherlich auch um die Gefahr, dass so etwas Zweifel am Impfstoff nährt.
Und wie werden diese Stopps begründet? Also was weiß man bisher über diese Bedenken, was die Thrombosen angeht?
Ja, Sie sagen es, das Problem ist die bekannte Thrombosenbildung. Das war ja bereits Mitte des Monats der Grund, warum AstraZeneca generell ausgesetzt worden war. Die EMA hat sich dann ja nochmal über die Studienlage gebeugt und ist zu dem Schluss gekommen, dass man weiter impfen kann. Es wurde allerdings ein Warnhinweis beigefügt, der auf mögliche seltene Fälle von Thrombosen in Hirnvenen aufmerksam macht. Denn auch der EMA war aufgefallen, dass diese vor allem bei Frauen unter 55 vorgekommen sind, wenn auch nur in sehr geringem Maß. Und jetzt gibt es neue Daten des Deutschen Paul-Ehrlich-Instituts. Die Zahl der Sinusvenenthrombosen in Deutschland im Zusammenhang mit einer Impfung mit AstraZeneca ist gestiegen. Das PAI hat inzwischen 31 Fälle registriert. In 19 Fällen sei zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen gemeldet worden bei den betroffenen Personen, so das Institut. Das ist deshalb interessant, weil man eben immer noch nicht so richtig weiß, wie all das zusammenhängt, die Impfung und die Thrombosen. Also 31 Fälle sind bekannt. Davon sind 29 Personen biologische Frauen, 2 Männer und 9 Personen sind an den Folgen der Thrombose gestorben. Diese Informationen wird das Paul-Ehrlich-Institut heute den GesundheitsministerInnen der Länder erläutern. Die Ständige Impfkommission wird voraussichtlich ihre Empfehlungen anpassen. Der Deutschen Presseagentur zufolge wird sie empfehlen, mit dem Stoff von AstraZeneca nur noch Personen über 60 zu impfen. Unter Umständen bleibt der Einsatz aber nach ärztlichem Ermessen weiterhin möglich. Das ist alles noch im Entwurfsstadium. Später wissen wir dann mehr.
Beim letzten Mal gab es ja sehr viel Kritik an Jens Spahn, als die Impfungen ausgesetzt wurden. Gibt es jetzt schon Reaktionen?
Naja, da halten sich im Moment alle zurück, weil die Lage eben im Moment noch sehr unübersichtlich ist. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will aber im Angesicht der Entwicklung die Impfpriorisierung aufheben. Wer will und wer sich's traut, der soll auch die Möglichkeit haben, wird er in Nachrichtenagenturen zitiert. Gemeint ist, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm da die Dramatik der Todesfälle so präsent war, als er das so lax gesagt hat. Der Gesundheitspolitiker der SPD, Karl Lauterbach, plädiert dafür, die AstraZeneca-Impfung für Menschen unter 55 Jahren in Deutschland auf den Prüfstand zu stellen. Interessant vielleicht noch kurz der Blick ins Ausland. Großbritannien impft ja unbeirrt mit AstraZeneca weiter. Nach den Wirrungen um AstraZeneca Mitte des Monats, da haben aber Norwegen und Dänemark noch gar nicht wieder angefangen, mit dem Stoff zu impfen. Und Kanadas Expertengremium für die Corona-Impfkampagne, das hat nun auch offiziell die Aussetzung von AstraZeneca für Menschen im Alter unter 55 Jahren empfohlen. Wenn der Impfstoff jetzt nur noch für eine bestimmte Altersgruppe zugelassen wird, bedeutet das natürlich weniger Flexibilität beim Impfen der Jüngeren. Und das im Angesicht einer hoch ansteckenden Mutante, es wäre wohl ein Rückschritt für die Impfkampagne.
Informationen aus unserem Hauptstadtstudio von Ann-Kathrin Büsker. Vielen Dank dafür. Nach dem Interview von Angela Merkel bei Anne Will wird außerdem weiter darüber diskutiert, wie die Kompetenzen in Sachen Corona-Maßnahmen zwischen Bund und Ländern verteilt werden sollten. Also ob die Bundesebene mehr zentral regeln soll, damit nicht das passiert, was wir im Moment erleben, dass Regeln in den Bundesländern unterschiedlich sind. Also zum Beispiel einige die vereinbarte Notbremse ziehen, andere aber wiederum nicht so richtig. Johannes Kuhn fasst die aktuelle Debatte und das Wirrwarr bei den Corona-Regeln zusammen.
Einheitlichkeit in der Pandemiebekämpfung, im Zweifel durch stärkere Kompetenzen beim Bund. Die Gedankenspiele der Bundeskanzlerin erhalten auch am Dienstag vor allem aus Bayern Unterstützung.
Sie sagt, jetzt muss man die gesetzlichen Maßnahmen, die da sind, neben dem sozusagen Goodwill, auch nochmal vertiefen. Und da bin ich jederzeit bereit, das mitzutragen, weil ich glaube, dass es richtig ist.
So Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef beklagt einmal mehr den unterschiedlichen Umgang mit der Notbremsenregel. Deutschland brauche einen Pandemieplan, nicht 16 verschiedene, klagt Söder und kann sich einen Seitenhieb auf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nicht verkneifen.
Es ist nicht gut, wenn Bund und Länder streiten. Und die Seitwärtsbewegung sei mir auch erlaubt. Ich finde es auch sehr seltsam, wenn der CDU-Vorsitzende mit der CDU-Kanzlerin ein halbes Jahr vor der Wahl streitet.
Rechtlich wäre es möglich, dem Bund mehr Kompetenzen im Infektionsschutz zu geben. Dafür müsste der Bundestag das Infektionsschutzgesetz ändern oder ein eigenes Gesetz entwerfen. Darin könnte zum Beispiel die Umsetzung der Notbremse bis ins Detail vorgeschrieben werden. Allerdings sitzt die politische Skepsis auch auf Unionsseite tief. Zum Beispiel bei Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Der hatte in den Tagesthemen erklärt, natürlich könne der Bundestag das Gesetz nachschärfen.
Aber dafür braucht man auch die Bundesländer, denn das ist zumindest ein Einspruchgesetz, wenn nicht sogar die Zustimmung notwendig ist. Und es muss ja auch umgesetzt werden von den Ländern. Und deswegen ist unsere Verfassung so angelegt, dass viele Sachen in der Praxis nur gemeinsam gehen.
Auch ein aktuelles Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags kommt zu dem Schluss, dass der Bund die Corona-Maßnahmen vollumfänglich regeln könnte, sogar die Schulschließungen. Doch außer Söder lassen die Unionsministerpräsidenten an diesem Tag nur wenig Gegenliebe für mehr Zentralismus erkennen. Diplomatisch formuliert es am Morgen in der ARD Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident.
Na, der Bund hat ja seine Kompetenzen auch genutzt. Wir haben ein Infektionsschutzgesetz, was klare Regeln sieht, wenn man bestimmte Inzidenzen überschreitet. Wir haben einen Stufenplan auf Bundesebene verabredet, der greift.
Etwas deutlicher wird Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff.
Wenn der Bund all die Kompetenzen, die er schon hat, mal ziehen würde, hätten wir keine Diskussion. Wir hätten keine Diskussion zu Osterreisen. Wir hätten keine Diskussion zu dem Arbeitsraum, dem Wirtschaftsraum und der Testverpflichtung, der Einhaltung von Hygienevorschriften dort. Das ist alles Arbeitsschutz. Hubertus Heil hat da viele schon vorbereitet. Das muss nur freigeschaltet werden durch die Bundesregierung.
Die Wirtschaft will einer gesetzlichen Verpflichtung, Mitarbeitenden regelmäßige Corona-Tests anzubieten, entgehen. Zuletzt hatte nach der SPD auch Bundeskanzlerin Merkel bezweifelt, dass die Wirtschaft die derzeit geltende Selbstverpflichtung erfüllen wird. Die Wirtschaft testet, entgegnet am Morgen Arbeitgeberverband Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter im Deutschlandfunk.
Ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir nach Ostern der Bundesregierung die Zahlen vorlegen bzw. die Erfahrungsberichte, ein positives Ergebnis verkünden können.
Die Ergebnisse der Kabinettssitzungen in den Ländern sind an diesem Dienstag unterschiedlich. So beschließt Brandenburg, über Ostern bei Inzidenzwerten über 100 nächtliche Ausgangsbeschränkungen zu verhängen. Sachsen wiederum kündigt an, Schulen und Kitas nach Ostern unabhängig von Inzidenzwerten zu öffnen. Und Hessen erlaubt den Städten Baunatal, Alsfeld und Dieburg als Modellkommunen testbasierte Öffnungsstrategien auszuprobieren.
Der Bericht von Johannes Kuhn. Urlaub in Deutschland ist über Ostern nicht möglich. Wann man hier überhaupt mal wieder in eine Ferienwohnung fahren kann, das steht in den Sternen. Aber in andere EU-Länder kann man durchaus reisen. Und weil Mallorca aktuell nicht als Risikogebiet gilt, haben sich jetzt viele Deutsche dorthin auf den Weg gemacht. Nun wurden allerdings die Regeln für die Rückreise nach Deutschland noch einmal verschärft. Christiane Habermals.
Was gilt nicht beim Reiseverkehr über Ostern? Fahrten zwischen Deutschland und Tirol zumindest werden über die Feiertage leichter. Die stationären Grenzkontrollen, die eingeführt wurden, weil das österreichische Bundesland als Gebiet mit besonders vielen gefährlichen Virusmutationen eingestuft wurde, seien vorzeitig beendet worden, erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer. Die Infektionslage in Tirol habe sich zuletzt deutlich verbessert. Anders in Tschechien. Dort würden die stationären Grenzkontrollen vorerst für 2 weitere Wochen fortgeführt. Nur wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, darf rein.
In Tschechien ist das Infektionsgeschehen nicht mehr Mutationsgebiet, aber insgesamt noch nicht stabil. Vor allem die Infektionsbelastung an den grenznahen Landkreisen auf deutschem Gebiet sind noch viel zu hoch,
erklärte der CSU-Politiker heute in Berlin. Auch für weite Teile Tirols gelten vorerst weiterhin Test- und verschärfte Quarantänepflicht für Einreisende. Aus Vorsicht, weil das Land noch bis vor kurzem als Virusmutationsgebiet mit der höchsten Gefährdung eingestuft wurde. Seit heute Nacht gilt außerdem die Regelung, dass sich alle Urlauber, die mit dem Flugzeug aus dem Ausland nach Deutschland zurückkommen, einem Corona-Test noch am Abreiseflughafen unterziehen müssen. Egal, von wo sie kommen, ob aus Mallorca oder aus anderen Urlaubsorten.
Für alle Flugreisenden nach Deutschland gilt kein Flug ohne negatives Testergebnis. Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, nur noch Fluggäste mit aktuellen Negativtests zu befördern. Die Bundespolizei kontrolliert dies an den Flughäfen, bei Drittstaaten, bei jeder Person und im Schengen-Verkehr verdichtet stichprobenartig.
Um das Ziel zu erreichen, das Virus in Deutschland einzudämmen, seien diese Regelungen unverzichtbar, betonte Seehofer und warnte zugleich, noch besser wäre es, wenn die Bundesbürger über Ostern ganz zu Hause blieben. Zuletzt hatte es massive Kritik auch aus den eigenen Reihen gegeben, dass der Urlaub im eigenen Land weiterhin verboten sei, Reisen nach Mallorca aber möglich. Die Testpflicht im Flugverkehr sei eingeführt worden, weil man die Zusammenkunft vieler Menschen in den Urlaubsländern mit Sorge betrachte, räumte Seehofer heute ein. Für ein Verbot von Auslandsreisen sieht er jedoch hohe verfassungsrechtliche Hürden.
Wir haben das geprüft und sind als Innenministerium der Meinung, dass nach der derzeitigen Pandemielage eine generelle Ausreiseverbot rechtlich nicht möglich ist.
An den Flughäfen seien neben PCR-Tests auch Schnelltests zugelassen, die in Anwesenheit des Flughafenpersonals durchgeführt werden müssten. Bußgelder für Fluggesellschaften, die nicht getestete Passagiere befördern, könnten bis zu 25.000 Euro betragen. Auch an den grünen Grenzen zu den Nachbarländern werde die Testpflicht mit Bußgeldern durchgesetzt, erklärte der Chef der Bundespolizei Dieter Roman. Wenn nicht im Kontrollhäuschen, dann per Schleierfahndung bis zu 30 Kilometer hinter der Grenze. Und die Kontrollen würden verstärkt über die Osterfeiertage stattfinden.
Die CDU ist, was den Wahlkampf angeht, im Vergleich zu anderen Parteien tendenziell eher spät dran. SPD, Linke und Grüne zum Beispiel haben ihre Wahlprogramme bzw. die Entwürfe schon vorgestellt. Und bei der SPD steht mit Olaf Scholz ja auch der Kanzlerkandidat schon eine ganze Weile fest. Heute hat CDU-Chef Armin Laschet eine Beteiligungskampagne zum Wahlprogramm gestartet und hat gleichzeitig auch eine bessere Pandemiepolitik versprochen. Sabine Henkel hat seinen Auftritt verfolgt.
Armin Laschet wollte ganz offensichtlich Mut machen und sprach frei nach Angela Merkel.
Wir können das.
Krise in Deutschland. Der CDU-Chef will den Aufbruch und er will Mut machen. Seiner Partei und auch dem Land. Und dabei klingt er beinahe wie ein Kanzler. Beinahe. Denn Laschet ist nicht mal Kandidat und er hat auch kein Wahlprogramm, anders als die Konkurrenz. Dass er, der CDU-Chef aus Nordrhein-Westfalen, mit diesem auszuarbeitenden Programm den Wahlkampf anführen will, daran ließ Laschet keinen Zweifel. Und dass die CDU in den Umfragen abgestürzt ist, scheint ihn wenig zu beeindrucken.
Die CDU hat sich in vielen Krisenzeiten immer als die Partei der schöpferischen Unruhe erwiesen.
Unruhe ist in der Tat spürbar. Nicht alle trauen dem CDU-Chef die Kanzlerkandidatur zu. In Bayern liegt Markus Söder auf der Lauer. Auch deshalb nutzte Laschet diese Rede, die eigentlich nur ein Auftaktstatement sein sollte, zu einer Grundsatzrede. Selbstkritisch blickte er auf das Krisenmanagement in der Pandemiebekämpfung und den Maskenskandal in den eigenen Reihen.
Ich sage Ihnen heute, wir werden das ändern. Wir werden das besser machen. Dafür stehe ich persönlich ein.
Ein Versprechen mit Laschet raus aus dem Umfragetief, rein in den Wahlkampf. Die Grünen sind die großen Konkurrenten. Klimaschutz wird hauptsächlich mit ihnen verbunden. Laschet will ihnen das aber nicht überlassen.
Klimaschutz allein reicht nicht. Wir wollen auch, dass die sozialen Bindungen unseres Landes erhalten bleiben. Dass die gute Arbeit, die wir in der Industriegesellschaft haben, auch in Zukunft noch da ist.
Laschet hängt an der Industrie. Seine Nähe zur Wirtschaft betont er bei jeder Gelegenheit. Manchmal klingt er wie einer aus der FDP. Aber nein, er ist der CDU-Chef, der sich sein Standing noch erarbeiten muss. Ein Modernisierungsjahrzehnt hatte er schon bei seiner Wahl zum Vorsitz versprochen. Es war auch heute wieder Thema.
Diese Lust auf ein neues Deutschland, das ist es, was uns jetzt motiviert. Wir wollen ein modernes Deutschland in den 20er Jahren.
Unter modern versteht Laschet Quantentechnologie, künstliche Intelligenz und weniger Bürokratie. Grobe Linien gibt er vor, im Team will er das Wahlprogramm erarbeiten. Es soll straff werden, schlank und überschaubar. Eine anspruchsvolle Aufgabe für eine Kanzlerinnenpartei in der Krise. Aber wie sagt der Chef?
Wir können das.
Na dann.
Der Grünen-Politiker Tarek Alaus tritt nun doch nicht bei der Bundestagswahl an. Der Grund dafür sind massive Drohungen, weil Alaus ein Geflüchteter ist. Tobias Zacher mit den Hintergründen.
Vor 5 Jahren war Tarek Alaus aus Syrien nach Deutschland geflohen und zuerst in Bochum angekommen. Er ist Jurist, 31 Jahre, und war der erste Mensch mit so einer Flüchtlingsgeschichte, der für den Bundestag kandidiert hat. Dafür gab es viel Aufmerksamkeit, aber auch viel Hass. Die Geschäftsstelle der Grünen in Oberhausen wurde regelmäßig mit Eiern beworfen. Alaus selbst wurde angefeindet und anonyme Rassisten drohten ihm: Wenn du weiter kandidierst, wird deine Familie in Syrien ermordet. Heute hat Tarek Alaus seine Kandidatur für das Bundestagsmandat zurückgezogen, um sich selbst und sein privates Umfeld zu schützen. Der Landesvorsitzende der NRW-Grünen, Felix Banaschak, zeigte Verständnis für die Entscheidung. Solche Anfeindungen seien aber nicht nur eine Gefahr für die Betroffenen selbst, sondern für die plurale Demokratie insgesamt.
Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Und der ist deshalb besonders spannend, weil davon auszugehen ist, dass andere Regionen diesen Kompromiss übernehmen werden. Und auch, weil es sich darin natürlich um den Umgang mit der Corona-Pandemie dreht. Im Tarifvertrag ist zum Beispiel eine Corona-Prämie vereinbart. Wolfgang Landmesser mit den Details.
7 Verhandlungsrunden brauchten IG Metall und Arbeitgeberverband bis zum Ergebnis. Und die letzte Runde ging bis in die frühen Morgenstunden.
Die Tarifrunde 2021 fand auch wieder in einer absoluten Ausnahmesituation statt,
sagt Arndt Kirchhoff, Präsident der NRW-Metallarbeitgeber, am Morgen danach. Und Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall in NRW, beschreibt die Strapazen so.
Wir haben 7 Verhandlungsrunden gehabt, gefühlte 100 Stunden, aber auch gefühlte 100 Corona-Schnelltests, die auch noch mit hinzukamen.
In der Krise Beschäftigung zu sichern, habe im Vordergrund gestanden, betonten beide. Neu im Tarifvertrag ist ein sogenanntes Transformationsgeld. Es soll greifen, wenn Unternehmen, die sich im Umbau befinden, die Arbeitszeit reduzieren und zum Beispiel vorübergehend eine 4-Tage-Woche einführen. Ein Teil des entgangenen Lohnes wird dann über das Transformationsgeld ausgeglichen. Auch bereits bestehende Gehaltsbestandteile können für den Teillohnausgleich genutzt werden. Konkret bedeutet das:
Bei einer Reduzierung der Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden landen wir bei etwas über 34 Stunden, die dann bezahlt werden. Das heißt, wir haben einen gewaltigen Schnitt an dieser Stelle gemacht, dass es sich wirklich auch lohnt, für beide Seiten dieses Modell anzuwenden.
Das Prinzip: Wenn die Geschäfte gut laufen, wird das Geld jährlich voll ausgezahlt und das Gehalt steigt entsprechend. Wenn sich die Firma in der Transformation befindet, werden angesparte Gelder zum Lohnausgleich genutzt. Gerade bei Autozulieferbetrieben, die ihre Produktion in Richtung Elektromobilität umbauen, ein realistisches Szenario. Aus Sicht der Unternehmen bietet der Tarifvertrag aber auch Flexibilität für schwierige wirtschaftliche Situationen. Sie können dann von Zahlungen entlastet werden, sagt Stefan Wolf, Bundesvorsitzender des Metallarbeitgeberverbands.
Für die Unternehmen gibt es aber eben auch jetzt ein Sicherheitsnetz, falls sich die wirtschaftliche Erholung jetzt doch nicht so einstellt, wie wir das uns alle erhoffen und alle wünschen. Wir haben zum ersten Mal mit der Differenzierung etwas vereinbart, das nach objektiven Kriterien automatisch greift. Das ist ein neues Instrument.
Neben dem Teillohnausgleich in der Transformation hatte die IG Metall auch mehr Beteiligung an den Umbauprozessen auf Firmenebene gefordert. Im Tarifvertrag stehen jetzt neue Regeln, wie sich Betriebsräte einbringen können.
Mit dem Instrument der Zukunftstarifverträge, wo es nachher darum geht, auch das Zielbild eines Betriebes zu entwickeln, die Wettbewerbsfähigkeit, aber halt eben auch die Beschäftigungsentwicklung, die Personal- und Qualifizierungsplanung und damit Standorte frühzeitig langfristig zu sichern, ist es uns einfach auch nochmal möglich geworden, an dieser Stelle einfach auch nochmal Zukunft zu gestalten.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 21 Monaten und beginnt rückwirkend zum 1. Januar.
Der Beitrag von Wolfgang Landmesser. Hilfsorganisationen berichten, dass die Situation der Menschen in Syrien heute schlimmer ist als jemals zuvor. Die Menschen stehen stundenlang für Brot an. Viele Kinder haben seit Jahren keine Schule von innen gesehen. Und es herrscht ein Leid, das man sich hier wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Bei einer internationalen Geberkonferenz wird gerade wieder Geld für Nothilfe eingesammelt. Von diesen Konferenzen gab es schon eine ganze Reihe. Allerdings ist ein ganz grundlegendes Problem immer noch nicht gelöst, nämlich wie kann den normalen Menschen geholfen werden, ohne dass dabei das politische System von Assad unterstützt wird. Bettina Klein über den aktuellen Stand bei der Geberkonferenz.
Die fünfte Syrien-Konferenz, kein Grund zum Feiern, betonte der hohe Beauftragte der EU, Josep Borrell, während der Pressekonferenz am Nachmittag.
This is nothing to be celebrated. It just shows how tragic and prolonged the situation is for the Syrian people.
Es zeige nur, wie tragisch und langwierig sich die Situation für die Menschen in Syrien gestaltet, so der Außenbeauftragte. Die EU habe zu den Syrern während der gesamten Krise Gestammten und Flüchtende willkommen geheißen. Mehr als 12 Millionen Menschen sind geflohen oder wurden vertrieben. 13 Millionen brauchen inzwischen humanitäre Hilfe, die Hälfte von ihnen Kinder. Wir dürfen die Ursachen nicht vergessen, mahnte Borrell.
Exactly 10 years ago, Syrians peacefully took the streets.
Vor genau 10 Jahren gingen die Syrer friedlich auf die Straße, verlangten Freiheit, Gerechtigkeit und wirtschaftliche Perspektiven. Das Regime reagierte mit extremer Gewalt, unfähig und unwillig, diese Forderungen zu erfüllen. Die Situation eskalierte in den tödlichen Konflikt, den wir kennen. Borrell machte klar, dass die EU nicht zu einer Normalisierung der Beziehungen mit Syrien bereit ist, solange die Gewalt nicht aufhört und das Assad-Regime die UNO-Resolution 2254 für einen politischen Prozess missachtet. Ähnlich der deutsche Außenminister, der wie die allermeisten Teilnehmer per Videobotschaft zugeschaltet war.
First of all, we must not accept the status quo.
Wir dürfen den Status quo nicht hinnehmen, sagte Heiko Maas. Auf dieser Situation kann man keine Zukunft aufbauen. Assad und seine internationalen Unterstützer müssten dies endlich begreifen.
That situation will never be sustainable. Assad and his international supporters must finally understand that. There will be no reconstruction without a meaningful political process.
Ohne einen substanziellen politischen Prozess wird es keinen Wiederaufbau geben. Maas reagierte damit auf Forderungen, Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, wie sie vom Assad-Regime und der russischen Führung seit langem erhoben werden. Auch Hilfsorganisationen fordern inzwischen, Sanktionen zu lockern und mehr Unterstützung zu leisten. Denkbar ist eher, dass weitere Zusagen an Bedingungen geknüpft werden, um politische Kompromisse zu erzwingen.
Ladies and gentlemen, the Syrian tragedy must not last another 10 years.
Die syrische Tragödie darf nicht noch ein weiteres Jahrzehnt fortdauern, so Heiko Maas. Deutschland wird mehr als 1,73 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die höchste Zusage der Bundesregierung in den 4 Jahren der Geberkonferenz, betonte der Außenminister. Die EU steuert wie im letzten Jahr 560 Millionen Euro aus ihrem Gemeinschaftshaushalt bei, die USA 596 Millionen Dollar. Das Geld kommt Hilfsprojekten in Syrien selbst sowie den Nachbarstaaten wie Jordanien, Libanon und der Türkei zugute, die mehr als 5 Millionen geflohene Syrer beherbergen.
Die Demokratiebewegung in Hongkong steht seit Jahren massiv unter Druck und jetzt hat sich die chinesische Regierung mit einer radikalen Wahlrechtsreform im Grunde die komplette Kontrolle über die Kandidaten bei Wahlen in Hongkong gesichert. Ruth Kirchner.
Die Eingriffe in das Hongkonger Wahlrecht sind drastisch. Die Zahl der Parlamentssitze wird zwar auf 90 erweitert, aber nur noch 20 statt wie bislang 35 Abgeordnete werden künftig direkt gewählt. 40 Sitze werden von einem Peking-treuen Komitee vergeben. Die übrigen 30 werden von Berufs- und Interessensgruppen bestimmt, die ebenfalls überwiegend als Peking-treu gelten. Aktivisten sprechen vom Tod der Demokratie in Hongkong.
So whether it's meaningful to remain in the parliament.
Wir haben große Zweifel, ob es überhaupt noch Sinn macht, im Parlament vertreten zu sein, wenn man nur noch eine sehr kleine Zahl an Sitzen erringen kann, sagt der frühere Abgeordnete der Demokratischen Partei Ted Hui, der sich aus Angst vor einer Verhaftung nach Australien abgesetzt hat.
We are in doubt of that.
Regierungschefin Carrie Lam sieht das anders. Sie wies die Kritik der demokratischen Opposition erneut zurück. Jeder Patriot und jede Patriotin Wählerin könne kandidieren, sagt sie, solange sich alle Kandidaten zu Hongkongs Mini-Verfassung bekennen. Aber wir werden keine Kandidaten zulassen, die als Politiker oder als Mitglied einer Regierungsmannschaft die nationale Sicherheit gefährden. Wer patriotisch genug ist und wer den nur vage formulierten Anforderungen des umstrittenen nationalen Sicherheitsgesetzes genügt, um bei Wahlen antreten zu dürfen, das wird künftig von einem speziellen Komitee geprüft. Auch diese Art der Gesinnungsprüfung sei undemokratisch, sagen Aktivisten wie Nathan Law, der im Exil in Großbritannien lebt. Er ist Mitstreiter des Inhaftierten Joshua Wong. Die Möglichkeiten für Leute wie mich oder andere, die etwas moderater sind als ich, sind gleich null, sagt Law. Auch der Gewerkschafter und Mitbegründer der Labour-Partei, Li Chek-yen, sieht die Zukunft pessimistisch. Wie definiert man denn Patrioten? Es geht bei diesen Änderungen doch nicht darum, das Land zu lieben, sondern die Kommunistische Partei Chinas. Das Hongkonger Parlament wird damit wie der Nationale Volkskongress in Peking. Alles wird per Akklamation abgenickt. Bereits im letzten Jahr hatte Peking die Oppositionsarbeit und die Meinungsfreiheit in Hongkong mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz stark eingeschränkt. In einer Stellungnahme aus Peking hieß es heute, die Widersprüche und Probleme, die Hongkong seit langem heimsuchen, würden mit den Wahlrechtsänderungen jetzt gelöst. Die frühere Abgeordnete Emily Lau hingegen sprach von einem sehr traurigen Tag für Hongkong.
Und wir wechseln noch einmal ins Inland. In Sachsen wird gegen Polizeibeamte einer Spezialeinheit ermittelt. Die sollen tausende Schuss Munition gestohlen und auf eine Schießanlage nach Güstrow gebracht haben. Uta Deckhoff-Kindermann.
Sachsens Innenminister Roland Wöller reagierte entsetzt. Er sei stinksauer und unfassbar enttäuscht, dass Polizisten selbst zu Straftätern werden, sagte er am Nachmittag vor der Presse. Jede Rechtsverletzung eines Polizisten bedeute einen enormen Vertrauensverlust. Wöller kündigte nicht nur umfassende Aufklärung an, sondern auch personelle und strukturelle Konsequenzen. So wird das mobile Einsatzkommando, dem die Beschuldigten angehörten, aufgelöst und neu aufgebaut. Den 4 Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, im November 2018 mindestens 7000 Schuss Munition entwendet zu haben. Diese Munition sollen sie dann als Bezahlung eingesetzt haben für ein privates Schießtraining. Laut Generalstaatsanwaltschaft fand das am Rande einer polizeilichen Ausbildungswoche statt und war von der Firma Baltic Shooters in Güstrow organisiert worden. An dem nicht genehmigten Schießtraining nahmen neben den 4 Hauptbeschuldigten weitere 13 Polizeibeamte teil, bei denen der Verdacht der Beihilfe zum Diebstahl und des Verstoßes gegen das Waffengesetz besteht. Das Ermittlungsverfahren beruht auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schwerin gegen Frank T., den damaligen Inhaber der Firma Baltic Shooters. Frank T. soll dem rechtsextremen Prepper-Netzwerk Nordkreuz angehört haben. Deshalb werde nun untersucht, ob es Verbindungen zu der Gruppe Nordkreuz und den sächsischen Polizeibeamten gibt. Bislang legen dazu aber keine Anhaltspunkte vor. Die 4 Hauptbeschuldigten sind sofort vom Dienst freigestellt worden. Darunter sind der Kommandoführer und Schießtrainer. Die anderen Beschuldigten werden aus dem LKA versetzt und haben ein Betretungsverbot erhalten. Bei allen fanden am Vormittag Durchsuchungen statt. Der Aufbau einer neuen Spezialeinheit brauche 2 bis 3 Jahre, sagte Sachsens Polizeipräsident Kretschmer. Bis dahin müssten die anderen 3 sächsischen MEKs die Aufgaben mit übernehmen. Mit dem gesamten Fall wird sich am Donnerstag der Innenausschuss des Sächsischen Landtages beschäftigen.
Der Waffenhersteller Heckler & Koch muss vorerst 3 Millionen Euro Strafe wegen illegaler Waffenlieferungen nach Mexiko zahlen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Staatsanwaltschaft wiederum wollte ein härteres Urteil. Wolf Berndt.
Die Revision der Staatsanwaltschaft war ohne Erfolg. Sie hatte schärfere Strafen gefordert. Es bleibt bei Bewährungsstrafen für 2 ehemalige Heckler und Koch-Angestellte, darunter eine Sachbearbeiterin. Ihre Revision gegen die Bewährungsstrafe wurde verworfen. Mitglieder der Heckler und Koch-Geschäftsführung kamen ohne Strafe davon. Die Revision der Rüstungsfirma gegen die Abschöpfung ihres Verkaufserlöses von 3,7 Millionen Euro blieb überwiegend ohne Erfolg. Sie wollte nur den reinen Gewinn des Waffendeals zahlen, 400.000 Euro. Kosten für Herstellung und Transport wollte sie abziehen. Das aber unterbanden die Strafrichter. Heckler & Koch hatte in den 2000er Jahren Sturmgewehre nach Mexiko geliefert. Das deutsche Außenministerium hatte dies nicht ausdrücklich genehmigt. Mexikanische Unruhestaaten sollten keine Waffen erhalten. Mit erschlichenen Unterlagen mexikanischer Behörden gelangten dann tausende Sturmgewehre und andere Waffen mit Munition in die Unruheprovinzen. Weil das Erschleichen einer Genehmigung derzeit nicht strafbar ist, mahnte der Vorsitzende Richter ein Handeln des Gesetzgebers. Ein Anwalt aus Tübingen, der Heckler und Koch angezeigt hatte, forderte ein Ende des illegalen deutschen Waffenexports. Um ihn strafbar zu machen, forderte auch er ein neues Gesetz.
Informationen von Wolf Bernd. Und zum Abschluss noch mal kurz zurück zu AstraZeneca. Gerade ploppen hier die Eilmeldungen auf, wonach die ständige Impfkommission den AstraZeneca-Impfstoff jetzt wohl nur noch für über 60-Jährige empfiehlt. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.